Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge des Focus und Linux Podcast. Redaktionsschluss am 19.12. und Aufnahmedatum am 19.12.2022. Die letzte Newsfolge für dieses Jahr und mit dabei wieder der Jan.
Moin Moin.
Und der Felix.
Moin.
Ja, das Jahr neigt sich so langsam dem Ende zu. Wie war euer Dezember bisher?
Kalt, windig und irgendwie so ein bisschen, alle Projekte haben so ein bisschen mehr Zeit gefordert, aber nicht so richtig viel Neues ist passiert. Ja, End of Year Stress halt. Und bei euch?
Ich würde mich einklinken. Klassische Torschusspanik. Plötzlich muss alles nochmal dringend erledigt werden, um nochmal die wichtigsten Deadlines, alles, was man versprochen hat, bis Ende 2022 alles nochmal erledigt werden. Also, ich muss sagen, ich freue mich schon ein bisschen auf die Weihnachtsferien.
Das kann ich nachempfinden. Ich selbst befinde mich schon in den Weihnachtsferien und kann das aber absolut teilen. So, Dezember ist der Monat, wo Kundinnen dann doch nochmal einfällt, spontan kurz vor Jahresende, solange noch Budget da ist, Dinge zu beauftragen oder einfach Dinge, die dann halt einfach fertig sein müssen. Von daher war es bei mir auch relativ turbulent und ich freue mich jetzt wirklich auf die Feiertage und ja, bin gespannt, was sich nächstes Jahr alles so erübrigt oder was sich so Neues ankündigt im Open-Source-Bereich. Hashtag der Folge ist X11mas und ich würde vorschlagen, wir beginnen vielleicht mit ein paar Hausmitteilungen und Feedback und Ankündigungen. Und wie ihr vielleicht hört oder auch nicht hört, haben wir jetzt neues Audio-Equipment. Wir erhoffen uns dadurch, dass die Tonqualität für euch, liebe Zuhörer, ein bisschen steigt. Gebt uns gerne Feedback, wenn dem nicht so sein sollte. Aber bisher sind wir da ganz optimistisch und für die einzelnen Adventskalenderfolgen haben wir relativ viel Feedback bekommen. Vielen lieben Dank da auf jeden Fall. Da waren sehr viele spannende neue Tool-Ideen noch mit dabei, die wir bei einer weiteren Iteration oder einfach generell bei einer späteren Folge nochmal aufgreifen könnten. Und auch generell das Format scheint wohl ganz gut angekommen zu sein. So hat beispielsweise René gesagt, dass das ein Adventskalender ist, auf den er sich endlich wieder täglich freut. Und für ihn war das ein Volltreffer ins Nerdherz. Das freut uns natürlich sehr zu hören. Liebe Grüße gehen raus. Und auch der Patrick vom Warnungsfenster-Podcast hat gesagt, dass er das als ein prinzipiell sehr cooles Konzept erachtet. Und das hören wir natürlich auch gerne. Also vielen lieben Dank für das zahlreiche Feedback. Also auf Mastodon gab es auch immer viele Kommentare bezüglich neuer Tools, die wir mal aufnehmen könnten. Da sind wir sehr dankbar für. In dem Kontext würde ich nochmal aufrufen wollen, und zwar planen wir ja im Mitte Januar eine retrospektive Folge zu veröffentlichen. Das heißt, da werden wir nach einem Jahr Podcast mal Bilanz beziehen. Was ist gut gelaufen? Was ist weniger gut gelaufen? Was könnten wir besser machen? Und wenn es da Fragen gibt, die ihr unbedingt mal beantwortet hören möchtet, dann lasst die uns gerne zukommen. Also wir planen da ein Ask Us Anything zu veranstalten. Das könnt ihr über die Textform machen, könnt ihr aber auch gerne, wenn ihr mögt, in Form von Sprachnachrichten tun. Am besten per E-Mail an podcast@sva.de. Ihr könnt entweder die Files an die Mail anhängen oder falls die Datei größer sein sollte, die gerne einfach irgendwo auf einem Portal hochladen, auf irgendeiner Cloud-Umgebung, die ihr vielleicht habt oder auch nicht habt. Da sind wir ganz flexibel und solange wir irgendwie per Link drankommen, werden wir uns das sehr gerne anhören und dann auch in die Sendung mit aufnehmen. Und damit würde ich vorschlagen, sprechen wir mal über die News des Monats. Und den Beginn macht Linux 6.1 mit Rust Support. Und da ist natürlich auf jeden Fall klar, dass unser Jan darüber berichten muss. Was gibt's denn da in Linux 6.1? Klär uns mal auf.
Genau. Und zwar eins der großen Themen ist natürlich Rust im Kernel. Das lässt sich ganz gut vermarkten für die Newsseiten. Aber ich habe da mal so, also das ist schon ein paar Wochen her, wenn nicht sogar ein bisschen länger, und habe mich da durchgeklickt und viel mehr als so ein Hello World ist da noch gar nicht drin. Also da werden jetzt keine kritischen Bestandteile auf Rust überführt. Das ist eigentlich nur, hey, guckt mal, es funktioniert jetzt. Und also dass es überhaupt funktioniert, ist schon cool. Da kommen noch viele Fragen auf die Entwickelnden hinzu. Zum Beispiel dieses Rust ist eigentlich nicht etwas, ist nicht, keine Software, die man im Paketmanager findet. Das wird über das Rust-Up-Tool installiert. Das ist so ein kleines Ding, das pipet man eigentlich, also curl und dann pipe in die Shell und dann wird das installiert und das managt die Rust-Toolchains für einen. Rust hat ungefähr, nicht jeden Monat, aber alle anderthalb Monate gibt es dann ein neues Miner-Release mit neuen Features, neue Sachen, die stabilisiert wurden. Und das ist natürlich viel, viel, viel schneller als das, was C kann. Also C hat, glaube ich, C99, dann gab es C2011 und C2018. Das ist natürlich ein ganz anderer Entwicklungsrhythmus als jeden Monat eine neue Miner-Version der Programmiersprache und der Umgebung. Und da müssen jetzt die Distributionen so ein bisschen noch ranklotzen in den Themen, wie liefert man das überhaupt aus? Wie können wir sowas überhaupt ausliefern? Der Kernel verwendet auch gerade ganz viele Unstable-Teile der Rust-Programmiersprache noch. Das wirft natürlich noch viel weitere Fragen aus, weil dann muss nicht nur die Stable-Version von Rust ausgeliefert werden, sondern teilweise auch die Nightly-Version. Und da bleibt auf jeden Fall abzuwarten, was da passiert. Auch neu mit dabei ist KCFI. Das ist Control Flow Integrity im Kernel. Und zwar gibt es bei vielen relativen Sprüngen, also wenn man nicht vorher das Ziel des Sprungs unbedingt weiß, zum Beispiel wenn man irgendwie in ein Array aus Funktionspointern springt oder sowas, dann kann es sein, dass dieser Index, mit dem man springt, komplett wild gewählt ist, zum Beispiel von einem Angreifer, und dass man so dann irgendwo anders hinspringen kann, zum Beispiel zu Shardcode, den der Angreifer irgendwo platziert hat. Und was dieses KCFI macht, ist, das prüft quasi vor jedem indirekten Sprung, ob das überhaupt Sinn ergibt, wo man hinspringen möchte. Auch mit dabei ist ein Regression-Fix für transparente Huge-Pages. Das hat in einigen recht weit von der echten Welt entfernten Benchmarks zu Problemen gesorgt, aber das ist jetzt auch wieder behoben worden. Auch mit dabei ist das AMD Platform Management Framework, was so ein bisschen sich darum kümmert, dass AMD-CPUs mehr Effizienz zeigen. Das heißt, die schlafen öfter, die powern runter, wenn es nicht gebraucht wird, und all das, das habe ich selber schon so ein bisschen gemerkt, wenn dann auch mit den Grafikkarten eher. Da musste ich jetzt bei meiner Vega 64 das Power Management abschalten, wenn ich nicht möchte, dass die gelegentlich mal crasht. Ich hoffe, das wird jetzt auch behoben, das muss ich mal dann ausprobieren. Auch mit dabei ist Anfänge von IOMMU 2. Das ist ein erster Schritt in die Richtung, dass die Page Tables virtualisiert werden können mit den Serverprozessoren von AMD. Auch neu mit dabei sind GPU-Patches von AMD, Asahi und Intel. Zu den News von Asahi erfahrt ihr später noch mehr. Da berichtet der Felix, glaube ich, drüber. Weiterhin gibt es noch Verbesserungen an ButterFS. Und es gibt einen Bugfix, den fand ich besonders spannend. Das ist ein Fix für den Splitlock-Detektor, der dafür gesorgt hat, dass manche Steam-Spiele nicht so funktionieren, wie sie sollen. Das ist relativ technisch. Da geht es dann um atomare Operationen und Logs, und gerade das hat wohl bei Steam-Spielen viel geschadet. Also wenn ihr auf Linux spielt, dann solltet ihr euch unbedingt mal den Kernel angucken. Vielleicht findet ihr da die eine oder andere Verbesserung in Performance. Auch neu mit dabei in 6.2 allerdings erst ist erweiterter Support für mehr Qualcomm Snapdragon SoCs, Apple M1 Pro, Ultra und Max. Und genau, das ist eigentlich alles Wichtige aus dem 6.1er Kernel.
Auf jeden Fall spannend. Hast du da nähere Details, was bei den Spielen jetzt genau nicht funktioniert hat? Also ich kann mich daran erinnern, es gab ja auch mal einen ähnlichen Bug, der in Richtung Anti-Cheating ging. Ist das wieder sowas oder ist das eine andere Baustelle?
Das ist quasi, in 2020 gab es diesen Split-Lock-Detektor. Der hat dafür gesorgt quasi, dass, also mit so einem Split-Locks konnte man so ein System zum Erliegen bringen aus dem User-Mode ohne besondere Berechtigung. Weil das halt ein globales Buslog braucht. Also man hat quasi dann als normaler User alle möglichen Rechte bekommen und konnte das System so verlangsamen. Und dann gab es diesen Split-Lock-Detektor, der diese Situation erkennen soll und verhindern soll. Aber genau der hat jetzt wohl quergeschossen und reduziert damit die Performance von Games. Und das ist natürlich etwas, also dadurch, dass Linux überall und auf jedem System irgendwie läuft, ist das natürlich dann auch schon ein bisschen schwer, sowas einzuschätzen. Und genau da gibt es jetzt dann wohl einen Fix für.
Interessant. Weiteres interessantes Thema ist ein neues Dateisystem mit dem Namen ComposeFS. Kommt ja auch nicht wirklich jeden Tag vor, dass ein neues Dateisystem erstellt wird. Also klär uns mal auf, Felix, worum geht's da?
Ja, tatsächlich ist das eher so ein bisschen noch News aus der Gerüchteküche, also ne, aus der Community kommen so ein paar Sachen, und zwar ist nämlich Folgendes passiert. Der Red Hat-Entwickler Alexander Larson, und das wäre jetzt ein Name, den, ja, ne, man muss nicht jeden Namen kennen, aber im Zweifelsfall, wenn man sich mit der Community beschäftigt, dann könnte man den unter anderem kennen durch die Erstellung von Flatpak. Ist also einer von Red Hats hochdekorierten Entwicklern, könnte man sagen, schon lange dabei. Und der hat eben auf der Kernel-Mailing-Liste einen Vorschlag gemacht für ein neues Dateisystem, ComposeFS, ungefähr in der Ecke einzuordnen von Spezial-Filesystemen. Also Anwendungsfälle, die jetzt vorgestellt wurden oder die so ein bisschen genannt wurden, waren halt mehrfache Bereitstellung von Read-Only-Dateien und zwar in der Richtung Anwendungsfall Containertechnologie. Es gibt da ja so ein paar Special-Purpose-Dateisysteme, unter anderem OverlayFS, die halt eben dafür sorgen, dass man schreiben kann auf Systeme, die eigentlich Read-Only sind, indem eben so eine drüberliegende Schicht gebildet wird. Und trotzdem muss aber die darunterliegende Schicht im Moment für jeden Container mehrfach gespeichert sein. Also ne, man braucht immer jeweils Kopien dafür. Und eine der Verbesserungen wäre jetzt unter anderem, dass diese drunterliegende Schicht, die eben für alle Images Read-Only ist oder für alle Container eben Read-Only ist, wo sie halt nicht draufschreiben können, dass die eben auch noch dedupliziert bereitgestellt, also im Sinne von, dass halt es eine Kopie geben kann und alle können eben auf dieser Kopie aufbauen, ihre eigenen schreibbaren Bereiche bilden. Das wäre dann nochmal ein platzsparender, vor allen Dingen für Systeme, auf denen halt viele Container laufen. Solche Sachen. Natürlich ist es immer so ein bisschen in den genauen Anwendungsfall von neuen Dateisystemen muss man sich dann ein bisschen reinnerden. Ganz super tief in den Details habe ich mich jetzt auch nicht vergraben. Es ist nämlich tatsächlich eher noch so auf der Schiene Rumors, Ankündigungen, denn die Reaktionen fielen auch relativ verhalten aus. Wir haben euch auch mal einen entsprechenden Newsartikel verlinkt. Und die Frage, die nämlich so ein bisschen darüber steht, braucht die Welt oder braucht die Community ein weiteres Dateisystem? Die Adaption von neuen ist ja auch immer nicht ganz einfach, zum Teil auch schleppend. Also viele auch neuere sind ja schon eine ganze Weile draußen und ja, trotzdem noch nicht ganz adaptiert. Dateisysteme leben oft ewig. Wie ist da eure Meinung? Braucht die Welt ein neues Dateisystem?
Also ich habe persönlich schon mal mit OverlayFS und dem Fuse OverlayFS zusammengebastelt, sowas eigenes. Und da gab es bei OverlayFS immer das Problem, dass man dafür dann irgendwo Root-Rechte brauchte zu mounten, weil es halt wirklich mountet. Und OverlayFS kann, OverlayFS Fuse konnte man auch ohne Root-Rechte starten. Das Ganze geht natürlich dann noch viel tiefer mit Capabilities und allem Möglichen. Also das ist jetzt sehr vereinfacht. Und der Unterschied zwischen OverlayFS und Fuse OverlayFS war, dass man mit Fuse OverlayFS auch über das Root-Dateisystem rüberlayen durfte. Also du durftest quasi slash mounten. Und das fand ich eigentlich immer ganz cool, aber Fuse OverlayFS ist wahnsinnig langsam. Wenn jetzt ComposeFS das beheben könnte, dann sehe ich da einen persönlichen Use Case für mich. Also ich denke, da ist definitiv Leuchten nach oben. Ob man das jetzt dann nicht hätte in OverlayFS reinbauen können, da bin ich nicht tief genug drin. Also ob das einfach quasi auch ein Fork hätte sein können, müsste ich mich noch mal tiefer einlesen.
Ich habe da noch keine finale Meinung zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin schon der Meinung, dass eine gewisse Vielfalt gerne eine schöne Sache ist, aber wie du gerade schon richtig sagtest, Felix, auch andere, in Anführungsstrichen, moderne Dateisysteme, ich denke da jetzt explizit mal an ButterFS, wenn man sich das mal anschaut. Also SUSE treibt das voran, beziehungsweise die setzen das auch in einer supporteten Art und Weise schon lange unter SLE ein, aber Red Hat eben nicht. Ja, die hatten das mal als Tech-Preview drin und haben das jetzt durch ihr XFS-Stratis dann austauschen wollen, das ich persönlich nicht so gut finde. Von daher weiß ich jetzt nicht, wie das aussehen würde, wenn das jetzt ein neues Dateisystem wäre, wie bereit die Community oder die Anwenderschaft da wäre. Also da bin ich einfach noch mal ein bisschen emotionslos, lehne mich zurück und schaue mir das mal in aller Ruhe an. Ich denke, es wird noch ein bisschen dauern. Ich denke, das sehen wir vielleicht in einem Fedora 39 zuerst möglicherweise. Und dann muss man einfach mal gucken und im Hands-on klären, ob das was ist, das Probleme löst. Stichwort Probleme lösen bringt mich zur nächsten News und zwar ist Uyuni 2022.11 erschienen und da gab es einige Probleme, die sukzessive gelöst wurden, aber vielleicht beginnen wir erstmal mit den News, was diese Version so mit sich bringt. Das ist deswegen relevant, weil diese Version eine große Änderung mitbringt und zwar entfernt die den Stack für traditionelle Systeme. Also im Uyuni oder SUSE Manager Kontext werden die Systeme üblicherweise ja über ein Salt Minion registriert und unter traditionellen Systemen versteht man eben Altsysteme, die noch kein Salt unterstützen, also zum Beispiel wirklich eine alte SLE 11-Maschine oder sowas. dieser Stack, der ist schon seit der Version 2022.06 nicht mehr offiziell getestet worden und ist in 2022.08 abgekündigt worden. Und das ist aber etwas, das hätte man schon vor Jahren theoretisch machen können. Also ich bin da im Prinzip nie groß in Berührung gekommen bei Kundinnen da draußen. Und es gab auch wirklich keinen Grund, sich nicht für die SaltStack-Version zu entscheiden. Deswegen schön, dass man hier alte Zöpfe mal abschneidet. Das macht, glaube ich, die Pflege des Produkts ein bisschen einfacher. Es gibt den System List Refactor. Da ist es jetzt so, das war eine Tech Preview in der folgenden Version. Ich hatte es, glaube ich, schon mal kurz angemerkt. Es gibt für das Anzeigen von Systeminformationen jetzt einen Job, der das in einer neuen Datenbanktabelle eben vorhält. Das wird stündlich aktualisiert und hat dann zur Folge, dass man in größeren Umgebungen, also alles, was so ja irgendwas mehr als 1000, 2000 Systeme hat, da kann die grafische Oberfläche dann ein bisschen hängen. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Und wer schon die Version 2022.10 eingesetzt hat, der wird den Effekt kennen, dass wenn man jetzt so ein Custom-Software-Repository anlegt, dann wird das automatisch täglich synchronisiert und auch automatisch nach Anlagen. Das heißt, ihr legt jetzt ein neues Repository an für Epel, für Alma Linux, whatever, und dann wird das instantan im Hintergrund gesynkt. Ist eigentlich eine schöne Sache, mag aber trotzdem nicht jeder. Ja, oftmals hat man im Rechenzentrum bei Kundinnen vielleicht auch gewisse Zeitfenster, wo man größere Datenmengen herunterladen soll. Das kann man jetzt eben deaktivieren in der etc ehnconf. Da gibt es die Einstellung java.unify-custom-channel-management. Das könnt ihr auf 0 setzen. Und dieser Task, der das automatisch täglich synchronisiert, ist der mgr-sync-refresh-default. Da könnt ihr dann entsprechend auch tätig werden und Einstellungen ändern. Dann gibt es noch weitere Änderungen im Netzwerkstack, denn da wird jetzt eben für das Uyuni oder Zuma-System neben Wicket auch der Network Manager als Netzwerk-Backend offiziell unterstützt. Das war vorher nicht der Fall, funktionierte in der Regel aber. Grafana wurde auf die Version 8.5.13 aktualisiert, damit wurden 5 CVEs behoben. Und das große Problem bei der Version war eben, dass da nachträglich mehrfach nochmal Patches nachgeschoben werden mussten. Da gab es nochmal Sicherheitslücken und Bugs, die gefunden sind. Und ich glaube, es gab 3 oder 4 verschiedene Updates, die dann nochmal nachgereicht wurden, um das System dann eben in einem funktionalen Zustand zu haben. Also wer sofort geupgradet und migriert hat, der wird möglicherweise den einen oder den anderen Fehler dann eben vorgefunden haben. Da haben wir auch die einzelnen Bugs in den Shownotes verlinkt, ebenso wie die Release Notes, sodass ihr das gerne nochmal nachlesen könnt. Dann gibt es auch noch 2 weitere interessante Versionen diesen Monat, und zwar ist Proxmox in der Version 7.3 erschienen und der Proxmox Backup Server in der Version 2.3. Das ja, werden wir jetzt auch ein bisschen näher beobachten. Wir haben ja neulich über Proxmox berichtet und wollen uns damit jetzt intensiver beschäftigen. Deswegen sei auch hier auf die News hingewiesen. Was macht Proxmox 7.3 aus? Es ist auf Basis von Debian 11.5 erschienen. Das kommt somit mit dem Linux-Kernel 5.15, hat QEMU 7.1, LXC 5.0.0 und ZFS in der Version 2.1.6. Und im Bereich der Software-Defined Storage unterstützt es sowohl SafeQuincy, also die Version 17.2.5, als auch Ceph Pacific, also die Version 16.2.10, je nachdem, welchen Stack ihr präferiert. Und ganz spannend, es gibt einen Technical Preview, die heißt CRS, und das ist der Cluster Resource Scheduler oder das Cluster Resource Scheduling. Das ist noch nicht vom Support abgedeckt, das heißt, das kann man schon mal testen und im Labor vielleicht auch einsetzen, aber bitte nicht auf der Produktion. Ich finde, das ist vom Namen so ein bisschen angelehnt an das VMware DRS und im Prinzip ist es auch technisch damit vergleichbar. Und zwar ist es so, wenn es in diesem Linux-Cluster, den ja auch Proxmox benutzt, auf Basis von Corusync und Pacemaker, wenn es da HA-Events gibt, beispielsweise so ein Recovery oder ein Shutdown, weil man Knoten hin und her schiebt oder in Wartungsmodus versetzt, dann wurde bei der Auswahl neuerer oder weiterer Clusterknoten für die Übernahme der Funktion die Anzahl der Knoten bisher nur bedacht. Ja, das heißt, ein Cluster, der 5 Knoten hat und dann eben nur noch 4, dann wurde eben geschaut, welche Auswirkungen das für die Auslastung des Clusters hat. Und jetzt gibt es eine neue Methode, die sogenannte TOPSIS-Methode. Das steht für Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution. Die bedenkt eben auch CPU und RAM-Auslastung. Und das führt halt eben dazu, dass man sich in Zukunft die Option offen hält, ein dynamisches Load Scheduling und Live Load Balancing eben zu implementieren. Und das wäre dann ja wirklich das, was DRS eben ausmacht. Das ist ja genau diese VMware-Technologie, die das tut. Ja, das heißt, man hat eben einen Cluster bestehend aus 3 Knoten und dann wird eben geschaut, dass dieser Cluster immer perfekt balanced ist. Und wenn VMs eben mehr CPU-Last generieren, dann können VMs auch live verschoben werden, um die einzelnen Knoten wieder fair auszugleichen. Sehr feine Sache, bin ich sehr gespannt, mir das mal anzuschauen. Dann gibt es noch das Proxmox Offline Mirror Tool für Air-Gap-Systeme. Das ist im Endeffekt nichts anderes als ein kleines Tool, das eben diese Apt-Mirrors spiegelt. Weil wir haben ja gehört, Proxmox ist auf Basis von Debian 11. Das heißt, die ganzen Debian-Software-Repositories und die Proxmox-eigenen, die werden dann lokal vorgehalten. Und wenn man so eine Air-Gap-Umgebung hat, dann kann man da eben einfach die ganzen Pakete lokal vorhalten. Und die Systeme müssen nicht direkt ins Internet. Dann haben wir noch ZFS, da gibt es auch ein paar Updates und zwar ist es jetzt so, dass man D-Rate Pools über die Web-Oberfläche erstellen kann. D-Rate steht hier für Declustered Rate und das beschleunigt die Wiederherstellung von Storage Pools im Fehlerfall. Sieht dann technisch so aus, dass es eben eine Hotspare gibt, die dann instantan einspringt. Das Ganze ist komplexer als so ein RAID-Z. Und ist deswegen empfehlenswert für größere Speicherarrays. Also wenn man da wirklich nur eine sehr kleine Umgebung hat, dann ist das möglicherweise nicht unbedingt dafür prädestiniert. Das Ganze basiert auf OpenZFS in der Version 2.1.0. Und die letzte News zu Proxmox 7.3 ist die, dass es neue Container-Templates gibt. Und zwar gibt es jetzt aktualisierte Images für Alma Linux und Rocky Linux 9, für Ubuntu 22.10, für CentOS 9 Stream, Fedora 37 und OpenSUSE 15.4. Ja, also so langsam entwickelt sich Proxmox wirklich zu einer guten Alternative zu VMware, wie ich finde. Oder wie seht ihr das, Jan und Felix?
Also das hört sich jetzt auf alles, auf jeden Fall alles ein bisschen mehr Enterprise an. Also das ist das eine Wort, was mir irgendwie in den Sinn kommt, wenn ich das alles so höre. Ja.
Ich habe mir bei manchen Sachen so ein bisschen gedacht, bei Offline-Mirror für Air-Gap-Systeme, das ist, glaube ich, schon praktisch und convenient, wenn man eben sagt, okay, ich will einfach mal, wer auch immer einfach mal Air-Gap-System macht, quasi.
mache ich mal Leben spannender. Ach, ich mache hier mal schnell eine Air-Gap-Umgebung heute Nachmittag. Ich habe noch ein paar Stunden Zeit.
Ja, genau. Ja. Oder einfach sagen, es ist zu einfach. Okay, Air-Gap, immer. Ja. Nee, aber normalerweise, wenn man halt mit solchen Sachen hantiert und sagt, okay, wir haben irgendwie die Anforderungen, wir müssen unsere Systeme da abschotten, da hat man ja im Zweifelsfall auch andere Mirror-Varianten, im Zweifelsfall lokale Repositories, weil man will ja hinterher auch für die Workloads, die da laufen, wird man, also, ne, die müssen ja auch irgendwie an ihre Pakete kommen. Da lohnt es sich wahrscheinlich manchmal, sagen, okay, nutzt man jetzt das eingebaute Feature oder rührt man da mit einer bisschen größeren Keller an und baut irgendwie einen lokalen Repository-Mirror einfach auf, der für alle Systeme da erreichbar ist. Und dann eben auch ein bisschen die Frage an so ein Projekt wie Proxmox immer, gehört alles quasi in das Core-Projekt oder referenziert man an den richtigen Stellen eine gut gemachte Anleitung mit einem bewährten Tool und sagt, hier, das, na, so kann man das jetzt zum Beispiel machen. Mit XY, keine Ahnung, Nexus
ja.
Oder so.
Ja, genau. Und ich meine, dadurch, dass es ja klassische Debian-Repositories sind, kann man ja auch ein Foreman, Catello, einen Uyuni oder was auch immer benutzen. Und ja, manche haben das halt nicht, ja, weil die keine große Linux-Infrastruktur haben vielleicht. Und dann kann man es mit dem Tool trotzdem ganz easy bereitstellen. Das ist eine sehr feine Sache. Kommen wir noch mal kurz zum Proxmox Backup Server. Der ist jetzt in der Version 2.3 erschienen. Der basiert ebenfalls auf Debian 11.5 und somit auch auf Linux 5.15. Es gibt optional aber auch den 5.19er Kernel, wenn ihr den braucht, beispielsweise aufgrund der Hardware-Treiber oder aufgrund von Features, die euch sonst fehlen. ZFS ist in der Version 2.1.6 enthalten und ein neues Feature ist das Pruning, also das automatische Löschen älterer Backups bzw. älterer Snapshots. Das erlaubt jetzt eben auch Namespaces. Früher war das rein auf Datastore-Basis und jetzt kann man beispielsweise Namespace für Datenbankserver anlegen oder Namespace für Webserver und kann dann da auf Basis dieser Namespaces abweichende Einstellungen vornehmen. Das macht das Ganze eine ganze Ecke flexibler. Und darüber hinaus gibt es noch verschiedene kleinere Optimierungen in der Web-Oberfläche. Und es gibt noch ein paar Aktualisierungen für Tape-Backups und auch für Backup-Clients. Das sind viele Kleinigkeiten, haben wir euch in den Shownotes verlinkt, also die Release-Notes für beide Produkte. Könnt ihr gerne noch mal nachlesen, ob da was Spezifisches für euch mit dabei ist. Und ansonsten gibt es jetzt auch einen InfluxDB-Support für periodische Metriken. Also ihr könnt dann so Dinge wie CPU, Memory und NIC für die Backup-Infrastruktur da reinloggen lassen. Und dann hat man ganz guten Überblick, ob mit der Backup-Landschaft alles soweit in Ordnung ist. Kommen wir zum nächsten Thema, Jan. Und zwar bringst du uns mit, dass OpenSUSE jetzt den Support für alte x86-64-Bit-CPUs einstellt. Was hat es denn damit auf sich?
Genau, und zwar geht das Ganze los in dem Entwicklungszweig Factory, was dann später in die Rolling Release Distro Tumbleweed übergehen soll. Und zwar fällt nicht nur der Support für die älteren 64-Bit-Prozessoren weg, sondern auch der gesamte 32-Bit-Support, mit Ausnahme von ein paar Paketen, die dann quasi so als Multi-Arch noch vertrieben werden, um Kompatibilität mit Wine zu halten. Und zwar gibt es da so Microcode-Level, das ist halt dem geschuldet, dass es keine einheitliche Versionierung des x86-Standards gibt. Oder, naja, Standard ist da ja vielleicht schon zu weit gegriffen. Und zwar haben ja AMD und Intel immer unterschiedliche Feature-Sets gehabt. Zum Beispiel Intel hat jetzt schon seit ein paar Jahren AVX 512 im Repertoire, jetzt aber neuerdings auch wieder aus den Client-Prozessoren rausgenommen. Und AMD hat das jetzt gerade erst eingeführt. Ich glaube, in der Zen 4-Architektur, die ist aus 2021 oder 22. Und dann gibt es da so Level, die kann man auf Wikipedia sogar nachlesen. Und auf jeden Fall hebt OpenSUSE das jetzt an auf Level 2 und das bedeutet mindestens SSE 3 und SSE 4 mit noch ein paar anderen Erweiterungen. Und das kann man so ungefähr datieren auf so eine Mainstream-CPU zwischen 2008 und 2011. Das heißt, jetzt man muss jetzt nicht anfangen mit den Knien zu schlottern oder sowas. Das sind immer noch quasi im Best Case 14 Jahre Support gewesen. Also da kann man nicht viel drüber meckern. Und finde ich eigentlich sinnvoll, dass man sich da dann entscheidet, irgendwo mal einen Schlussstrich zu ziehen und vielleicht dieses Update auch zu erzwingen. Es gibt immer Distributionen und Wege, um alte Hardware noch am Leben zu erhalten. Aber ich glaube, so diese Rolling Release OpenSUSE Aktion muss es nicht unbedingt sein. Level 3 wäre dann übrigens ungefähr die Intel Haswell Generation. Das ist, glaube ich, dann mit AVX 1 und 2. Und das ist dann so ungefähr das Jahr 2013. Und Level 4 ist dann mindestens AVX 512. Und wie gesagt, das unterstützt AMD erst seit einem Jahr und Intel unterstützt das schon wieder nur noch in Serverprozessoren. Ob das wirklich so Bestand haben wird, das wird die Zukunft erst zeigen. Die Community soll da den Rest übernehmen an 32-Bit-Paketen quasi, wenn noch irgendwas gebraucht wird. Das soll dann von der Community nachgeliefert werden. Was ich ganz spannend fand, ist, dass Ubuntu sowas ja in 2019 schon mal versucht hat, wenn ihr euch erinnert. Da gab es dann mal einen großen Eklat, dass die 32-Bit-Version abgeschafft werden soll und dass dann quasi 32-Bit oder Menschen, die 32-Bit noch benutzen, irgendwie ausgeschlossen werden. Das war damals ein Riesenthema. Mittlerweile, also gut, dadurch, dass Ubuntu diese Standarddistribution für Linux-Gaming ist, kam das, glaube ich, irgendwo zustande. Dadurch, dass dann Steam irgendwie über Wine läuft. Steam selber ist 32-Bit und viele der Spiele sind in 32-Bit. Gerade, also, wenn man auf Linux gamet, dann ist man ja tendenziell eher bei älteren Spielen und ich glaube, da haben die sich gut in die eigene Parade gefahren und haben die Erscheinungen ja auch zurückgenommen, wenn ich mich recht entsinne. Finde ich ganz spannend. Ich würde mich wundern, wenn bei OpenSUSE dasselbe passieren würde, vor allem im Jahr 2022 beziehungsweise 2023. Ich sehe das als Fortschritt irgendwie, um Platz für Neues zu schaffen und Code Rot zu verhindern. Oder wie seht ihr das? Habt ihr zu Hause noch 32-Bit-Kisten? Also bei Christian weiß ich's.
Habe ich, aber nicht im Einsatz, muss ich gestehen.
Ah, willst du sie denn loswerden, wenn sie nicht im Einsatz sind, Felix? Frage für einen befreundeten Hardware-Sammler.
Ich glaube, die sind nicht exklusiv für dich genug. Da ist nichts Besonderes dran.
Ja, nee, passt. Ja, also es ist schon absolut richtig. 32-Bit-Hardware gibt es noch, das ist völlig korrekt, aber die sehe ich jetzt nicht unbedingt im produktiven Betrieb im Rechenzentrum. Das sehe ich irgendwo im Embedded-Bereich und da willst du vermutlich kein OpenSUSE-Tumbleweed oder irgendwie einen SUSE-Derivat haben. Da hast du irgendwelche spezielle IoT-Embedded-Distributionen und da gibt es ja immer noch Support. Von daher, das ist absolut richtig so, man muss ab und zu alte Zöpfe abschneiden und das gilt auch für die 64-Bit-Architektur. Ich finde das gut, dass sie das machen, weil es halt eben einfach auch dafür sorgt, dass man mal gewisse Code-Leichen entfernen kann und sich wirklich mal auf ein smartes, kleines, minimalistisches System fokussieren kann. Von daher geht es genau in die richtige Richtung. Und ich glaube, es hat sich mittlerweile auch in Steam und Wine ziemlich viel getan. Also damals war wirklich Ubuntu die Hauptdistro für die ganzen Linux-GamerInnen. Und ich glaube, mittlerweile hat sich das auch geändert. Beziehungsweise viele haben ja auch Steam Deck. Und das ist, glaube ich, irgendwas Arch-basiertes mittlerweile. Also von daher, ich glaube, in den 3 Jahren hat sich doch recht viel getan. Ich finde, das geht genau in die richtige Richtung. Kommen wir mal zum Asahi Linux M2 GPU Update, Felix. Da hast du uns ein paar neue Details mitgebracht.
Das ist tatsächlich eine ziemlich spannende Sache. Also man merkt ja so ein bisschen, wir sind Fans von so ein paar Open Source Projekten, die wir so ein bisschen verfolgen und ihnen vielleicht auch ein bisschen Aufmerksamkeit unserer, na gut, vielleicht jetzt nicht so kostbaren Sendezeit, also ne, für unsere 3 Zuschauenden, also ihr seid jetzt unser Publikum. Aber auf jeden Fall, das ist ziemlich cool. Also Asahi Linux. Wir haben darüber schon öfter berichtet. Es geht halt generell um das Projekt, um die Portierung von Linux in den Kernel zu schreiben und ein ganzes OS drumrum oder halt eine Distribution drum für Apple Silicon. Und ich komme gleich zur Story, warum das jetzt mit der GPU auch nochmal besonders cool ist. Die Jungs und Mädels in dem Projekt schreiben das ja komplett auf reverse-engineerter Hardware. Das heißt im Prinzip, es gibt keinen Bauplan für dieses Ding. Sie haben unten angefangen beim Kernel und das sich so ein bisschen hochgetastet. Es gibt inzwischen eben lauffähiges Betriebssystem, man kann das alles flashen auf sein Apple MacBook. Und jetzt eben der Punkt GPU-Support. Und wir haben euch da mal eine ganze Reihe von Ressourcen verlinkt, so ein paar Beiträge, unter anderem für die Weihnachtstage, der ist ein bisschen länger, aber ich kann euch den Blogbeitrag Tales of M1 GPU extrem empfehlen. Das ist super spannend. Also die Einsichten, die eben vor allen Dingen halt die Entwicklerin Lina sitzt, also heißt ja halt oder nennt sich, sitzt da dran, dabei gewinnt quasi, wie sie eben Reverse Engineering in die Tiefen der GPU eintaucht, was eine GPU alles können muss, wie schreibt man einen GPU-Treiber, die Sachen, wie sie da bald vorgehen, die kleineren Erfolge, die man dann hat, also Rendern von irgendwie ersten Formen und dann das Bestehen der ersten Benchmark-Tests, Vergleiche, ist eine extrem spannende Geschichte. Und eben als Hot News war es jetzt, sie haben es halt geschafft, auf der tatsächlich schon M2 GPU sogar ein Spiel laufen zu lassen. Das heißt, sind schon ziemlich weit. Sie hatten einen Screenshot gepostet, Xenotic, und dabei halt relativ zumindest gute Laufzeitprognosen erzielt. Ist ja immer so eine Sache, wie lange der Rechner dann tatsächlich durchhält. Aber das ist schon extrem spannend. Was halt irgendwie ganz cool ist, hat sich unter anderem dazu entschieden, einen Ansatz zu fahren, einmal ein Prototyping am Anfang in Python, um die Datenstrukturen richtig zu kriegen, was natürlich auch erstmal schon mal ganz cool ist, aber man kann das ganz, also ihre Story dann ganz gut nachverfolgen. Und dann tatsächlich eine Implementierung des eigentlichen Treibers in Rust statt in C++. Oder nicht in C++, nur in C. Ein bisschen verwirrt, in C. Einfach weil das tatsächlich dann eben einfach ein bisschen typsicherer ist und auch eben dieser Aha-Moment, der da geschildert wird, wie gut das halt im Vergleich klappt. Wäre zum Beispiel so eine Tendenz, ob sich Rust vielleicht noch ein bisschen weiter breit macht, unten im Kernel-Space oder im Driver-Space und da tatsächlich vielleicht die nächsten Jahre auch so ein bisschen mitprägen wird. Also alles ganz, ganz spannende Geschichte, schaut mal rein. Wir wollten euch da ein bisschen bisschen up-to-date halten und euch da ein bisschen Lesefutter dazugeben.
Faszinierend. Also ich bin jedes Mal total begeistert, wenn man mal guckt, wie lange es dieses Projekt gibt und was die mittlerweile schon an Meilensteinen erreicht haben. Also wirklich ganz, ganz beeindruckend, was die EntwicklerInnen da im Asahi-Linux-Projekt so stemmen. Fand es schon damals beeindruckend, als Alyssa Rosenzweig so den ersten Alpha-Treiber hatte. Und dann ist Asahi Lina, das ist eine relativ neue Entwicklerin in dem Projekt, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Und das ist halt einfach nur, was die da zaubern. Total beeindruckend. Ich bin wirklich mal gespannt, wie sich das dann nächstes Jahr darstellt, ob wir dann wirklich einen stabilen Treiber haben, der auch ohne irgendwelche Hacks läuft. Also das ist schon bedeutend benutzbarer geworden, als es am Anfang des Jahres aussah. Sehr spannendes Thema. Ein weiteres spannendes Thema ist Forgejo. Da gibt es jetzt eben, wir haben ja in einer der letzten Folgen schon drüber berichtet, das ist der Fork von Gitteam. Und da gibt es jetzt auch schon einen ersten Release-Candidate. Und zwar die Version 1.18.0-RC1. Die gibt es für AMD 64 und für ARM 64 und ist eben auf Basis von dem aktuellen Git-Decode. Also auch bei Git gibt es eine 1.18.0 als Release-Candidate. Und das Ganze kann man einfach als Binary runterladen. Das ist ja in Golang geschrieben. Oder es gibt auch Container-Images. Wichtig ist da, die unterhalten eine eigene Registry. Also das findet ihr nicht auf Docker Hub oder Qi.io oder Qi.io, wie auch immer man es ausspricht. Ich höre die Leute das immer anders aussprechen. Und das Ganze ist ja auf Codeberg gehostet und die haben da halt eben eine eigene Registry und da könnt ihr eben einfach unter Angabe der vollständigen URL das auch mit Podman-Pull oder Docker-Pull konsumieren. Das Ganze versteht sich als Drop-in-Replacement, das heißt, wenn ihr aktuell einen Gitti habt, dann reicht es aus, wenn ihr upgradet auf die 1.18.0, ja, dass ihr die neueste Version von Gitti habt und dann könnt ihr eben einfach das Binary wechseln beziehungsweise einfach das Container-Image austauschen. Also da gibt's nichts, was großartig geändert werden muss. Kann natürlich sein, dass das später mal anders aussieht, wenn dann die beiden Projekte Gitti und Vojecho sich voneinander wegentwickeln. Aber im Moment funktioniert das noch. Das heißt, wenn man jetzt upgradet und migriert, dann ist man eigentlich good to go. Finde ich sehr schön, dass es gar nicht so lange gedauert hat, bis eine erste Version draußen ist. Das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ich habe selbst auch ein Gitti, was ich produktiv benutze. Und das noch auf einer 1.17, das werde ich die Tage mal updaten und mal migrieren und dann schauen wir mal, ob das wirklich so reibungslos funktioniert. Ich werde berichten. Wäre das auch was für euch? Eine Migration von Gitti auf Vojecho? Habt ihr es schon mal ausprobiert?
Also ich habe es auf jeden Fall vor. Tatsächlich, ich habe noch was zu dem Quay oder Quay. Ich spreche es mal Quay aus, weil ich habe mal so ein Projekt entwickelt. Es ging darum, dass wir nicht an alle außenstehenden Registries kramen. Und deswegen musste ich ein Projekt entwickeln, was ich dann Quay Away genannt habe. Und ich fand den Namen so gut. Deswegen ist das für mich jetzt, ist das jetzt meine Headcanon. Also das bleibt jetzt so. Das findet ihr sogar irgendwo auf meinem GitHub. Ja, aber genau, mir steht so eine Migration auch noch bevor. Ich habe selber eine eigene Gitti-Instanz laufen und dann muss ich mal gucken. Ich glaube, ich bin noch nicht mal auf 1.18 oder auf, also ich weiß gar nicht, welche Version das ist. Ich lasse das immer so ein bisschen liegen.
Mich würde es tatsächlich eher betreffen, wenn ich das nächste Mal ein Gitti aufsetze, denke ich dran, dass es von vornherein Vojecho ist. Ich habe meine Gitti-Instanz nicht mehr.
Sehr gut, sehr gut. Ja. Kommen wir mal zu zwei alten Bekannten zum Ende unserer Folge. Und zwar hast du uns was mitgebracht, Jan, was es ja schon sehr lange gibt. Und zwar ClamAV. Und das gibt es jetzt eben in der Version 1.0. Hat nur 20 Jahre gedauert. Was hat es denn damit
auf sich? Hat nur 20 Jahre gedauert. genau, das ist ja eigentlich irgendwie, ich habe das bis jetzt meistens einfach irgendwo vorinstalliert gefunden, habe mich immer so ein bisschen amüsiert, weil, also das ist eher so eine Anekdote, aber ich find das immer nur in wahnsinnig alten Versionen. Und dass es jetzt dann die 1.0 gibt, macht das Ganze natürlich ein bisschen einfacher, das so ein bisschen abzugrenzen. Jetzt hat man so einen festen Punkt und man muss sich nicht mehr durch die 0.09 Releases durchziehen. Genau, das war, glaube ich, anfangs nur für E-Mail gedacht und mit der 1.0, das ist jetzt eine LTS-Version, die kommt auch mit 3 Jahren Support. Und das Ganze, das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht. Das gehört seit 2013 zu Cisco und wird von deren Tados-Team da betreut.
Ja.
Genau, also das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre so ein Open-Source-Hobby-Projekt, aber gut. Ich denke, das ist eher besser, wenn das irgendwie betreut wird von der Firma, als wenn das rein Open-Source-mäßig unterwegs ist. Genau, in der neuen Version ist jetzt zum Beispiel auch Support für OLE2 dabei. Das ist dieses Excel-Format von Microsoft. Oder das Format, was unter anderem bei Excel verwendet wird für diese Dokumente. Und das kann sogar jetzt so ein bisschen mit passwortgeschützten Dokumenten umgehen. Gerade so im Kontext von E-Mail-Scanning ziemlich nützlich, weil mit so einem Passwort kann sich Malware eigentlich immer ganz gut verstecken, weil das dann ja verschlüsselt wird und dann funktioniert dieses alte Signaturenverfahren nicht mehr, weil die Signaturen dann halt nicht mehr die gleichen sind. Genau. Benutzt ihr denn ClamAV irgendwo? Habt ihr das irgendwo im Einsatz oder so bewusst?
Ich muss sagen, ich kenne nur ein Projekt, wo das quasi zweckentfremdet eingesetzt wird. eben nämlich genau mit der History. Das Problem ist halt Virenscan. Das wäre jetzt nochmal so ein Punkt, auch Zuschauer auf oder Zuschauerinnenaufruf. Wenn ihr da irgendwelche coolen Lösungen kennt, vielleicht auch so ein bisschen ja in Richtung, ich weiß gar nicht, worum man das einsetzen sollte, weil im Prinzip ist ja der Punkt, wir können einmal Desktop-Virenscanner halt betrachten. Das ist es ja eigentlich nicht. Da kenne ich es aber, und ich kenne das, wo es einmal eben eingesetzt wird, als Virenscanner auf einem File-Server, also auf einem, ja, beziehungsweise auf einem Share, auf einem NFS-Share, dass die Leute da halt nichts Komisches hochladen. Hat da aber tatsächlich die entsprechenden Limitationen, weil es eben eigentlich aus der E-Mail-Ecke kommt und eigentlich dafür da ist, eben E-Mail-Anhänger zu scannen, die ja nicht besonders groß sein können. Das heißt, es gibt Dateigrößenlimitationen, an denen das einfach crasht oder halt dann der Scan nicht mehr funktioniert. Und ja, es gibt aber auch nicht so viele super gute Alternativen. Also Virenscanning on Linux ist so ein bisschen nach Signaturen scannen. Weiß nicht genau. Oder ich kenne nur die richtige Ecke nicht. Das ist ja auch manchmal so. Manchmal findet man ja ein Tool quasi, was wirklich dediziert dafür ist, und dann tut sich immer der Blumenstrauß raus, alle Verwandten. Aber ich habe irgendwie diesen Pixar noch nicht gefunden irgendwie.
Ich glaube, das geht jetzt, das heißt jetzt gar nicht mehr so richtig Virenscan, das heißt jetzt eher, es geht jetzt eher in Richtung Endpoints Protection. Wenn du auf Client-Devices unterwegs bist und da findest du dann was, wonach du fündig werden möchtest. Da könnten wir vielleicht mal so eine Spezialfolge drüber machen, irgendwie Virenschutz auf Linux oder halt generell irgendwie so Defensive Software auf Linux. Das wäre, glaube ich, mal ganz interessant, weil da würde ich mich auch gerne mal, also ich benutze sowas auch mal dann als Gelegenheit, mich selber darin ein bisschen schlau zu machen.
Ja, ich glaube, bei Endpoint Security gibt es als einer der Hersteller, die da was machen, ich glaube, es gibt eine Sophos-Variante für Linux.
Ich habe es gerade gegoogelt. Ihr könnt euch jetzt den Microsoft Defender auf Linux holen.
Brauchst du da den Edge für oder geht das auch ohne Edge?
du brauchst Systemd für. Also Microsoft und Systemd, damit haben wir jetzt halt schon die Hälfte der Zuhörerschaft abgestoßen. genau. Mittlerweile ist das ja aber echt ein richtig anständiges Tool. Ich habe mich früher immer so ein bisschen schwer getan, bei Verwandten Windows zu installieren und dann nicht irgendwie so einen Virenscanner noch, so einen gratis Virenscanner noch irgendwie drauf zu packen. Mittlerweile, also in den letzten 10 Jahren, hat sich da echt was getan mit dem Defender. Das ist eigentlich eine super Sache. Ob das jetzt unter Linux genauso gut läuft, weiß ich noch nicht, aber können wir uns vielleicht mal mit auseinandersetzen.
Ja, um auf die Frage zurückzukommen, ich habe da auch Wegenbührungspunkte mitgehabt. Also ich sehe ClamAV auch immer nur so als Kettenglied in irgendeiner Applikation, beispielsweise E-Mail, wie ja Jan schon gesagt hat, oder ich habe es auch mal bei irgendwelchen File-Shares gesehen, dass man da eben einfach die Dateien, die da reingeschoben werden, dann einfach scannt und wenn da ein Virus drin ist, dann wird das eben wieder gelöscht, beispielsweise. Auf dem Desktop selbst habe ich das noch nicht gesehen. Also wir haben hier ein Antivirenprogramm, das wir auch auf Linux-Rechnern benutzen. Das ist SentinelOne, das ist halt so ein Cloud-based, KI-befeuerter Antivirenscanner, der oftmals ganz gut ist, oftmals nicht sehr gut ist, aber ich glaube, das kann man über jede Antivirensoftware sagen. Das soll jetzt nicht unbedingt gegen das Produkt sprechen. Und wo ich mal auf Linux mit Antivirensoftware Berührungspunkte hatte, war der Klassiker. Ja, du findest gerade um die Weihnachtszeit hier, du machst doch was mit Computern, ich habe hier so ein Virus auf meinem Rechner, kannst du da nicht mal helfen? Und dann, was macht man dann? Man lädt sich so eine Live-CD runter wie die Desinfect-Disk, die ja von der CT kommt. Da hast du dann einen, ich glaube, früher war es ein Personal Avira, der mit drin ist, plus ein ClamAV, plus noch irgendwas anderes. Und dann guckst du halt, was auf der Kiste für Viren sind und versuchst, sie zu entfernen. Darauf beschränkt sich das bei mir. Also das wäre wirklich durchaus eine Idee, dass wir darüber mal berichten. Also wenn es da so ein paar Antiviren-Tools gibt, die ihr empfehlen könnt oder wenn ihr da selbst Erfahrungswerte mit habt, die ihr teilen möchtet, dann lasst es uns gerne wissen per E-Mail an podcast@sva.de, weil ich glaube, da sollten wir wirklich mal uns näher mit beschäftigen, weil Linux braucht auf jeden Fall, je nach Szenario, durchaus auch einen Antivirenscanner. Ist ja immer so die urbane Legende, das braucht man nicht unter Linux. Kommen wir zu einem weiteren alten Bekannten, über den ich mich persönlich jetzt nicht so freue. Bin mal gespannt, wie es bei euch aussieht. Und zwar die Neverending Story SEO gegen IBM. Die geht vielleicht in die nächste Runde. Vielleicht fassen wir es nochmal ganz kurz zusammen für diejenigen unter euch, die jetzt da nicht sofort zuordnen können, worum es da konkret geht. Im Jahr 2003 hat die SEO Group IBM wegen Linux verklagt. Und zwar war der Vorwurf damals, IBM hätte geistiges Eigentum von SEO lizenzwidrig in Linux eingebaut und dann haben sie auch gesagt, dafür hätten wir gerne eine Milliarde US-Dollar, bitte. Das führte dann dazu, dass dieser Prozess 18 Jahre lang geführt wurde. Es gab 17 Verfahren mit verschiedenen Firmen, die in dem ganzen Open-Source-Kontext auch eine Relevanz darstellen, Red Hat beispielsweise oder Novell, was dann ja später auch SUSE wurde zu Novell und wurde dann wieder zu einer weiteren Firma und so weiter. Ihr kennt die Story ja vielleicht. Aber auch so Firmen wie Daimler Chrysler beispielsweise, die eben viel dieser Software einsetzen. Long story short, was ist passiert? SCO war 2008 pleite und 2011 wurden Rechte und Wartungsverträge versteigert und veräußert. Es gab eine Firma, die heißt UNXIS, wenn ich es richtig ausspreche. Die haben den ganzen Kram für 600.000 US-Dollar aufgekauft und haben bekundet, kein Interesse daran zu haben, Klagen aufleben zu lassen. Und damit war das Thema eigentlich erstmal durch. Die Firma hat sich später umbenannt in Xinuos. Und ja, was soll ich euch sagen? Am 1.4., das ist eigentlich lustig, am 1.4.2021 hat eben besagte Firma dann IBM und Red Hat über das Gericht der Jungferninsel verklagt und hat vorgeworfen, dass eben, und das ist echt lustig, deswegen passt das mit dem 1.4. gut, dass ja SCO bzw. Xinuos, wie es jetzt heißt, mit Open Server und Unixware, das waren so zwei proprietäre Unixes, die ich persönlich nur von Wikipedia kenne und auch so im deutschsprachigen Raum nicht so wirklich angetroffen habe, die hätten bis zum Jahr 2008 den Markt der Unix- und Linux-Server dominiert, während IBM-Servergeschäft zurückging. Und durch diese, in Anführungsstrichen, ungesetzlichen Schritte, die IBM da eben vollzogen haben soll, hätten beide Firmen dann eben vom Markt verdrängt und somit geistiges Eigentum gestohlen. Ja, und schließlich hätte dann, und das war dann der nächste Tritt, IBM hätte ja nur deswegen Red Hat übernommen, um weiter VerbraucherInnen und innovative Konkurrenten schikanieren zu können. Und das ist irgendwie, das ist, glaube ich, ziemlich genau das, was man unter verzerrter Realität so meint, wenn man davon liest. Oder wie seht ihr das? Ist das für euch, klingt das nachvollziehbar?
Also ich konnte mir quasi tatsächlich, während du erzählt hast, konnte ich eigentlich an fast nichts anderes denken als $1 Milliarde und dann den kleinen Finger an den Mundwinkel zu heben, so wie Dr. Evil. verfolgt ja eigentlich Open Source Projekte schon seit Ewigkeiten, diese Patent-Troll-Aktion, wo das eigentlich die Beteiligten, jetzt mit Ausnahme von IBM, und also die Angeklagten sind eigentlich immer interessiert daran, dass die Technik für die Menschen besser wird und die anderen wollen nur Geld haben. Deswegen bin ich da eigentlich immer relativ einseitig eingestellt bei so einen Patent-Troll-Aktionen und sag, ich wünsche, da wird jetzt jemand mal auf den Tisch hauen und sagen, dass das Quatsch ist und dass da irgendwie ein bisschen Gesetzgebung kommt, die so eine Patent-Troll-Aktion verhindert.
Ja, irgendwie eine spannende Geschichte. Ich finde es auch interessant, dass solche Geschichten dann auch schon so lange geführt werden und man sich inzwischen tatsächlich jetzt nach fast 20 Jahren erstmal wieder einlesen muss, was da überhaupt am Anfang irgendwie passierte, um dann so ein bisschen man hat ja auch komplett den Track dann verloren, wer jetzt irgendwie wen wann wie verklagt hat und auf welcher Gründe. Ich glaube, es war auch am Anfang tatsächlich, ich habe gerade auch noch mal ein bisschen geguckt, SCO, also die haben ja in dem Sinne, glaube ich, auch den oder haben behauptet, sie hätten Unix-Code gekauft quasi und deswegen wäre das ihr Eigentum. Also das ist auch alles ein bisschen wirre. Vielleicht wäre die Chance gewesen, das Ganze zuzumachen einfach, wenn IBM das Geld genommen hätte quasi und die Firma einfach selber gekauft hätte, um sich nicht mehr zu
Das ist auch eine Taktik, sich aufkaufen zu lassen. Einfach so nervig sein, bis man selbst aufgekauft und dem Boden gleich gemacht wird. Ja. Ja. Das Ganze kam ja noch verrückter dann. Also das Gericht der Jungferninsel, die haben dann eben gesagt, naja, das Verfahren wird dann an den US-Bundesbezirksgericht für das südliche New York übertragen. Das ist aber tatsächlich nicht so einfach, weil beim Übergeben an ein anderes Gericht, wie in diesem Fall, gibt es eine Abstimmung, die relativ komplex ist. Da werden konkret 12 Faktoren abgestimmt, ja, und da fallen auch so Dinge rein wie Reisekosten, ja, weil man muss ja dann bei so einer Anhörung auch Präsenz zeigen, ja, das ist ja auch wichtig, also da ticken US-amerikanische Gerichte auch generell ein bisschen anders, wie auch das gesamte Rechtssystem ja auch ein ganz anderes ist. Deswegen ist es für uns vielleicht ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen. Und long story short, was soll ich euch sagen? Nur einer dieser 12 Faktoren, der stimmte dann schlussendlich für die Jungferninsel. Die Firma Xinuos hat sich halt eben dieses Gericht rausgesucht. Aber alle anderen Faktoren haben halt gesagt, es wäre deutlich sinnvoller und effizienter, das Ganze an das Gericht in New York zu übertragen. Und das ist, was jetzt hier eben stattfinden soll. Es gab auch übrigens 2021 einen Vergleich, der thematisiert wurde. Und da hat dann auch IBM so leicht entnervt gesagt, kommt Leute, ihr kriegt 14,25 Millionen statt einer Milliarde. Und dann ist jetzt aber auch mal gut nach 20 Jahren. Dann machen wir jetzt diesen Sack mal zu und dann reicht's auch. was soll ich euch sagen, in der letzten Sekunde wurde dieser Vergleich oder dieses Angebot vom früheren CEO der SCO Group hinausgezögert. Das ist ein Mensch namens Dahl McBride. Der ist mittlerweile auch selbst persönlich privat bankrott, weil er natürlich auch in gewisse Vorleistungen und Risiken eingegangen ist, was diesen Prozess anbelangt. Und der hat jetzt aber wohl einen Prozessfinanzierer gefunden, der eben dem Herrn McBride 14,5 Millionen statt 14,25 Millionen bietet, wenn dieser Prozess weitergeführt wird. Also ist eine Weiterführung auf eigene Kosten durch diesen Prozessfinanzierer. Also ja, wird dann halt eben jemand sein, der Interesse daran hat oder mehrere Personen, die Interesse daran haben, dass wir vielleicht noch weitere 20 Jahre über dieses Thema debattieren. Das heißt, ich glaube, das wird auch nächstes Jahr oder die nächsten Jahre noch relativ spannend. Ich finde das total verrückt, weil es wirklich mal zeigt, wie verrückt dieses Rechtssystem auch teilweise ist. Also, das ist für mich unvorstellbar, so einen Prozess so lange hinauszuzögern und den dann immer wieder neu aufleben zu lassen. Ich glaube, da können wir uns so einige Tüten Popcorn warm machen. Das wird, glaube ich, nochmal spannend die nächsten Jahre. Und damit kommen wir zu den Kurznews. Und da hast du uns noch ein paar kleinere Updates mitgebracht, Felix.
Tatsächlich auch ganz schnelle Sachen, die quasi nochmal, aber zumindest notiert werden sollen. Es gibt eine neue Forscher von TuxedoOS. Tuxedo, der Augsburger Linux-Hersteller, hat eine eigene Linux-Distro und da gibt es jetzt eben die Forscher auf Version 2. Also wir haben euch einen Artikel verlinkt, schaut gerne mal rein. Und was vielleicht auch eine ganz nette Erwähnung ist, und zwar beim Debian-Derivat Grümmel oder GRML. Ich nenne es nicht immer Grümmel. Für mich war es Grümmel, für mich ist es Grümmel. Und zwar gibt es eine neue Version und, das ist ganz spannend, die ehrt einen Entwickler und beziehungsweise Open Source Enthusiast, den Sven Gaukes. Und deswegen heißt die neue Version mal Gaukes.
Ist eine schöne Hommage an den Sven Gaukes. Der ist ja Anfang des Jahres verstorben. Der war in vielen Open Source Projekten drin. Von daher ist das eine schöne Art und Weise, seinen Namen noch weiterleben zu lassen. Du hast uns, glaube ich, auch noch was mitgebracht, Jan. Da geht's um Lieferketten und Raspberry Pi. Da bin ich natürlich schon total gehuckt und bin gespannt, was es da Neues zu berichten gibt.
Genau, das ist, du hast jetzt eigentlich schon das, den großen Teil verraten. Und zwar soll es jetzt, dass die Produktion von Raspberry Pis soll im zweiten Quartal von 2023 wieder normal werden, also wieder auf Pre-Pandemic-Levels gehen. Und dann quasi, also sie sagen unbegrenzt, aber natürlich halt, dass man sich keine Einschränkungen machen muss in 2023 in der zweiten Hälfte. Und da freue ich mich schon drauf. Es gibt so einige Projekte, die habe ich so ein bisschen zurückgestellt, weil Raspberry Pis nicht lieferbar waren. Worauf ich mich auch freue, sind hoffentlich Atmel-Prozessoren wieder lieferbar. Dann kann ich an mein PCB-Design-Projekt wieder rangehen und die Teile tatsächlich bestellen. Generell scheint sich das alles jetzt so ein bisschen zu erholen. Grafikkarten sind wieder bezahlbar. Ja, da kommt gute Laune auf.
Nature is healing. Naja, nicht ganz, aber ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Also ich bin auch gespannt, weil es gibt ja auch einige Projekte, die ich nicht angehen konnte, weil mir einfach ein paar neue Pi Zero 2s zum Beispiel fehlen. Also da waren irgendwo mal 2, 3 lieferbar und dann wollte ich noch mal welche nachbestellen und ich habe es einfach nicht geschafft, jetzt im Laufe des Jahres auch nur irgendwo zum halbwegs humanen Preis eins dieser Platinen noch mal zu erstehen. Und ich lese hier auch gerade noch in dem Artikel, dass aber da auch die Preise ein bisschen angehoben werden. Also der Pi Zero, der erhöht sich von 5 US-Dollar auf 10 und der Pi Zero W von 10 auf 15. Also es wird vermutlich ein kleines bisschen teurer, aber ich glaube, es wird trotzdem hoffentlich weit entfernt von diesen Scalper-Preisen sein. Also ich habe mal geguckt, immer mal wieder auf eBay Kleinanzeigen und anderen Portalen, was da teilweise aufgerufen wird. Das ist auch ein kleines Geschäftsmodell geworden. Es gibt Bots, die eben die üblichen AnbieterInnen von Elektronik-Hardware scrapen und sobald da irgendwo auch nur 3 lieferbar waren, konntest du das dann per Telegram, Twitter oder sonst wo mitbekommen. Das hat natürlich Begehrlichkeiten geweckt, sich einfach alles zu kaufen, was es gibt und dann für doppelten Preis wieder zu verkaufen. Ich hoffe, das ist nächstes Jahr nicht mehr notwendig. Und damit kommen wir zum Tooltip des Monats. Und ich habe euch ein Tool mitgebracht, das Yo oder Joe heißt. Aber vielleicht frage ich euch erstmal, ob ihr wisst, was JQ ist. Oder vielleicht habt ihr damit ja sogar schon mal gearbeitet.
Genau. Ich benutze es tatsächlich recht häufig, gerade im Zusammenhang mit Kubernetes. Einfach um schnell so ein JavaScript, so ein JSON-Output so ein bisschen überblicken zu können. Da hilft JQ schon echt viel. Es ist manchmal so ein bisschen hakelig, gerade in Sachen, wenn es darum geht, dass man Quotes setzen muss, dann ist das in Kombination mit Bash immer so ein bisschen tricky. Genau, also Erfahrung habe ich durchaus damit.
Ist eigentlich fast tägliches Handwerkzeug, muss ich sagen. Ist extrem praktisch. An die Syntax muss man sich zumindest an die Query-Syntax muss man sich zum Teil ein bisschen gewöhnen. Nicht, dass sie jetzt gewöhnungsbedürftig wäre, aber irgendwie kriegt man es dann doch nie so ganz hin, dass die verschiedenen Elemente ineinander geschachtelt sind, dass man auf vernestete Sachen so zugreifen kann, wie man das will. Aber auf jeden Fall sehr, sehr praktisches Ding.
Ja, also ich finde das auch praktisch, aber ich tue mir mit dem Syntax total schwer. Also wer es noch nicht weiß, JQ ist im Prinzip sowas wie Z, aber für JSON-Daten. Das heißt, man kriegt so ein JSON-Output, weil man irgendeinen Curl-Aufruf auf eine API zum Beispiel hat oder hat irgendwo einen Log, wo JSON drinsteht und man möchte da so ein bisschen durchkreppen quasi. Dann ist JQ das Tool der Wahl. Und Joe ist im Prinzip das Gegenteil davon. Das heißt, das ist ein Programm, entwickelt vom Joe Piedmans, ja, den kennt man auch aus anderen Open-Source-Communities, der ist im Ansible-Projekt auch recht aktiv. Kennt man auch, wenn man auf der einen oder anderen Konferenz schon mal war, der leistet da immer sehr wertvolle Beiträge. Und das ist jetzt eben ein Tool, was im Prinzip aus Output, den ihr habt, JSON-Objekte generiert. Also genau das Gegenteil, ihr habt eine Ausgabe, verschiedene Werte, die so ein Kommando zurückliefert, zum Beispiel so ein API-Client oder eine andere Applikation, und ihr wollt das in einen JSON-Output eben transferieren. Und dafür ist Joe eben gedacht. Das heißt, einfach umgekehrt das Ganze. Das gibt's auf GitHub, das ist in C und in Shell geschrieben und ist auch in allen gängigen Distributionen drin. Also Homebrew, MacPorts, Ubuntu, Gentoo, Fedora und so weiter und so weiter. Das finde ich echt praktisch. Und da kann ich auf jeden Fall euch empfehlen, da mal einen Blick reinzuwerfen. Mir persönlich hilft es hier und da immer mal wieder.
Dann kommen wir mal zu meinem Tooltip. K9S habe ich mitgebracht. Das kennt man vielleicht gerade, wenn man im Kubernetes-Umfeld ist, schon. Und zwar ist das kein Vertippen von K8S, sondern das ist so eine N-Curses-basierte GUI, um mit Kubernetes zu interagieren. Da kann man dann quasi, im Zentrum stehen die Pods. Aber man kann auch andere Ressourcen suchen, man kann sich die direkt per Knopfdruck dann beschreiben lassen. Und was ich sehr häufig machen muss, ist mit Steuerung K die Pods einmal neu starten. Das geht dann in der UI ein bisschen flotter und das sieht dann auch noch, also es fühlt sich irgendwie befriedigender an, wenn man dann sieht, wie die erst dann in lila werden, in Terminating und dann orange werden in Starting und dann hoffentlich hellblau und dann als okay dastehen. Und man kann damit auch sehr gut durch die Logs durchgucken.
Tatsächlich, die Suche nach Tooltips ist ja inzwischen gar nicht mehr so einfach. Und deswegen habe ich euch einfach was aus meinem Alltag mitgebracht, was ich gebraucht habe, tatsächlich seitdem auch häufig benutze. Vielleicht kennt es der eine oder andere ja noch nicht. Und zwar geht es um das Problem Clipboard. Und zwar, wenn man Wayland als Default-Desktop-Environment hat, dann klappen viele Tricks nicht mehr so ganz gut. Eben unter anderem in Vim direkt kopieren in das Clipboard und solche Sachen. Und da gibt es eben ein Tool, das heißt WL Clipboard, das findet man auch auf GitHub, ist auch relativ fix installiert und damit kann man eben unter anderem die Sachen wieder zum Laufen kriegen. Die Variante Vim Copy in Clipboard kann man da relativ einfach mit einem kurzen Makro wieder aktivieren und auch zum Beispiel Pipen ins Clipboard klappt damit ganz gut. Kann dann WL Copy, WL Paste sind die beiden Kommandos, praktisches Teil.
In welchem Kontext benutzt du das?
Ich habe das vor allen Dingen benutzt, um das Vim-Clipboard wieder zum Laufen zu kriegen, dass ich halt das Vim wieder rauskopieren kann. Und seit das funktioniert, habe ich es jetzt auch ein paar Mal benutzt, eben Pipen in Clipboard ist auch ganz praktisch. So, und tatsächlich, man kann da unter X11 gab es ja auch ein paar Varianten, aber ja, das funktioniert eigentlich ziemlich gut.
Sehr schön. Ich dachte, das geht jetzt so in Richtung Microsoft Teams, weil da gibt es ja auch immer mal wieder Probleme, weil der Client kann ja keinen Wayland und die PWA funktioniert nicht für alle fehlerfrei. Deswegen dachte ich, du hast das in dem Kontext dir angeschaut. Gut, und damit haben wir die News des Dezembers zusammengefasst und war jetzt auch die letzte Newsfolge für dieses Jahr. Da bleibt uns natürlich nur noch übrig zu sagen, dass uns natürlich Feedback wieder und weiterhin sehr wichtig ist. Das heißt, wenn es Ideen, Wünsche oder Tooltips gibt, dann könnt ihr das uns sehr gerne mitteilen per E-Mail an podcast@sva.de. Denkt auch gerne an die Fragen für das Ask Us Anything oder die Sprachnachrichten, falls ihr welche habt, die ihr an uns richten wollt. Könnt ihr auch gerne über den gleichen Weg tun. Wenn ihr das Ganze auf Social Media diskutiert, vergesst auf keinen Fall den Hashtag der Folge X11mess. Und wir freuen uns natürlich auch weiterhin über Bewertungen über euren Podcatcher. Und in dem Sinne kann ich nur sagen, und ich glaube, ich spreche auch für euch, Jan und Felix, wir wünschen allen Zuhörenden frohe Weihnachtstage und selbstverständlich auch einen guten Start ins neue Jahr. Und wir hoffen, euch auch nächstes Jahr weiterhin als Zuhörende begrüßen zu dürfen. Habt ihr Wünsche fürs neue Jahr? Oder Vorsätze?
Wie immer, alle meine Homelab-Setups automatisieren und regelmäßig aktualisieren. all das, was man sich immer wünscht als angehender Sysadmin. Einfache Kundenprojekte, nette Kunden und ja, damit bin ich zufrieden.
Wie sieht's bei dir aus, Felix?
Ach, ich muss mich, glaube ich, in den nächsten Wochen vor allen Dingen erstmal ein bisschen sortieren, gucken, was aus meinen Plänen vom letzten Jahr alles so geworden ist. und was ich jetzt quasi auf Wiedervorlage nochmal auf die To-Do-Liste setzen muss. Alle solche Sachen. Tatsächlich ist es, auch wenn es ja am Ende doch wieder in 2 Wochen mehr oder weniger ähnlich weitergeht, trotzdem ist es irgendwie ein ganz guter gedanklicher Cut, um einfach mal ein bisschen abzuschließen, zu sortieren, was man so gemacht hat und eben vielleicht auch nochmal drüber nachzudenken, ob man vielleicht mal was anders machen sollte. Das werde ich jetzt in den nächsten paar Wochen wieder machen.
Ja, das stimmt. Das Jahresende eignet sich immer ganz, ganz gut, um mal retrospektiv so ein bisschen zu hinterfragen, ob das alles so sinnvoll ist, was man getan hat. Ich selbst wünsche mir natürlich für das nächste Jahr das Year of the Linux Desktop, ja, so wie jedes Jahr. Und ansonsten wünsche ich mir für meine Open Source Projekte, dass die auch weiterhin so florierend weiterhin ihrer Aktivität nachgehen. Ja, ansonsten nehme ich mir nichts vor, weil im Endeffekt Dinge, die man sich zu einem spezifischen Datum vornimmt, die erscheinen mir nicht erstrebenswert. Entweder ich mache es sofort oder ich mache es nie. Da bin ich mittlerweile ehrlich zu mir. In dem Sinne, liebe Zuhörende, lasst es euch gut gehen und bis hoffentlich nächstes Jahr. Macht's gut. Tschö.
Tschüss. Frohe Weihnachten.